Hallo meine Lieben, ich begrüße euch alle ganz herzlich hier heute in meinem Büro, nicht im Bürgerhaus in Steffenberg. Und heute haben wir Sonntag, den 19.11.2023. Und ich habe letzten Mittwoch am 15.11. angekündigt, dass ich heute jetzt hier in meinem Büro mein Zeugnis weitergebe. Und zwar habe ich das überschrieben mit Mein Zeugnis, eine unfassbare Geschichte. Und ich gebe das jetzt hier weiter. Und es gibt viele, viele, die schon immer mal in meinen Predigten im Ermutigungskanal von meinem Leben hörten. Ich habe immer wieder auch Hintergründe weitergegeben. Aber ich habe es tief im Herzen, jetzt nochmal einfach im Gesamten mein Leben weiterzugeben, weil das ein Riesenzeugnis ist. Und ich glaube, das kann für ganz, ganz viele Menschen sehr, sehr ermutigend sein, weil mein Leben so verlaufen ist, dass ich im Prinzip vom Gesellschaftlichen und so ganz oben war. Und dann ganz unten bis ergänzend Hartz IV. Und wie das alles gekommen ist, das erzähle ich euch jetzt. Es ist wirklich eine unglaubliche Lebensgeschichte. Und bevor ich da aber jetzt hier einsteige und euch das weitergebe, bete ich, weil der Herr soll reden und dich ansprechen und ermutigen durch das, was du jetzt hörst. Herr Jesus, ich danke dir so, dass meine Lebensgeschichte so ein Zeugnis ist für dich. Wie du handelst, wie du immer festhältst, egal wie schlimm es im Leben ist. Und deshalb bitte ich dich, Herr, nimm mich einfach als brauchbares Werkzeug, rede du durch mich, dass die Menschen wirklich jetzt hier wachgerüttelt werden. Jeder was mitnehmen kann von dem, was ich jetzt hier weitergebe, für sein Leben. Und dass jeder, der dich noch nicht kennt, ja, auch einfach motiviert wird zu sagen, diesen Jesus will ich auch. Und so gebe ich dir die Zeit und bete das in Jesu kostbaren Namen. Amen. Ihr Lieben, ich habe diese Predigt überschrieben mit zwei Bibelstellen. Und einmal lese ich vor 2. Timotheus 3, Vers 12. Da steht, und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Das ist so wichtig, dass wir das wissen. Ich wusste es damals noch nicht, ja, dass es wirklich so ist, wenn du Jesus nachfolgst, dass du solche Widerstände bekommst. Und die zweite Bibelstelle, die passt so zu meinem Leben, und zwar 1. Mose 50, 18 bis 21, da geht es um Josef. Und ihr kennt überwiegend, denke ich, diese Geschichte, biblische Begebenheit von dem Josef, ein Lieblingskind des Vaters. Er bekam so einen ganz tollen Rock an, ja, im Gegensatz zu seinen Brüdern. Und die Brüder wurden total neidisch. Und dann schenkte Gott, ich betone, Gott schenkte Josef auch noch Träume, dass die Brüder und fallen vor ihm nieder und knien und dann träumt er, dass die Eltern auch noch knien und die Brüder hatten so einen Hass, ja, und dann wollten sie ihn umbringen, haben ihn in die Grube geworfen und dann hat Gott ihn aber geschützt, sodass er nicht getötet wurde, sondern er wurde verkauft und dann begann das ganze Leid von Josef und das dauerte lange, lange Jahre Und ganz zum Schluss, ja, hat Gott genau das wahrgemacht, dass die Brüder kamen, sie sind vor ihm niedergefallen und die Träume waren von Gott, es bestätigte sich. Und das lese ich euch jetzt vor, die Verse 18 bis 21, wie Josef damit umging zum Schluss und was er den Brüdern sagte. Dann gingen seine Brüder selbst hin und fielen vor ihm nieder und sprachen, siehe, wir sind deine Knechte. Aber Josef sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, bin ich denn an Gottes Stelle? Ihr gedachtet, mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedachte, es gut zu machen, um es so hinauszuführen, wie es jetzt zutage liegt, um ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. So fürchtet euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Ihr Lieben, und jetzt komme ich zu meinem Leben und da erzähle ich euch den ersten Lebensabschnitt. Ich habe das jetzt überlegt, wie kann ich das am besten strukturieren, damit man das auch besser aufnehmen kann, was ich erzähle. Und ich habe das in vier Teile untergliedert, ja, jetzt hier mein Lebenszeugnis, diese unglaubliche Lebensgeschichte, das ist so viel an Informationen und da habe ich das unterteilt in vier Lebensabschnitte. Und wisst ihr was, während der Ausarbeitung, ja, indem ich überlegte, was gebe ich denn weiter und so, kam immer wieder in meinen Gedanken, ja, das kannst du nicht weitergeben und das auch nicht, weil das dauert alles so lang. Und dann weiß ich, das ist wieder geistlicher Kampf. Satan will es nicht, dass ich diese Dinge weitergebe und da lasse ich mich überhaupt nicht beeindrucken, ja. Und wenn das Zeugnis jetzt hier länger dauert, dann dauert es halt länger. Ich werde mein Leben genauso darstellen, wie der Herr es mir zeigt. Okay, erster Lebensabschnitt. Das habe ich überschrieben, ein Leben ohne Perspektive und dem Eingreifen von Jesus. Ein Leben ohne Perspektive. Es ging los bei mir schon bei der Geburt. Ich kam auf die Welt und habe nicht geatmet. Wurde immer blauer und da war eine Hebamme und das erzählte mir meine Mutter und die fiel auf die Knie und rief und sagte, Gott, lass diesen Jungen leben. Und dann hatte sie eine Eingebung, behaupte ich, indem sie Wasser nahm und schüttete es über mir aus. Und dann atmete ich, dann kam ich dann zu mir, ja, und ich lebte. Nach 1,5 Jahren, von einer Sekunde zur anderen, hatte ich Hirnhautentzündung. Und dann kam ich ins Krankenhaus, war 14 Tage im Koma und da gibt es Abstufungen von Hirnhautentzündung und ich hatte die schlimmste Form, so eine richtig eitrige Hirnhautentzündung, damals in 1961 war das, ja, da sind die meisten Kinder dran gestorben und die Überlebten, die waren meistens geistig behindert und Gott schützte mich und ich kam dadurch. Aber ich hatte Riesenprobleme mit der Konzentration. Und bei der Einschulung, überlegte man, soll man mich in eine Lernbehindertenschule geben oder normal einschulen. Dann sagte der Schulleiter Lenz, ich kann mich an den erinnern tatsächlich, der Schulleiter Lenz sagte, wir probieren es erstmal, ja, soll er doch normal eingeschult werden, wenn es nicht klappt, kann er immer noch in die Lernbehindertenschule. Ich hatte es gab diese Kopfnoten, ne? Aufmerksamkeit, Betragen, Fleiß, Ordnung. Und in Aufmerksamkeit haben die mir eine 4 gegeben, aber das war eigentlich eine 5 oder eine 6, weil ich mich nicht konzentrieren konnte. Und das war eine pädagogische Note, um mich zu motivieren, irgendwie, ne, so aufmerksamer zu werden im Unterricht. Und die Schulzeit war eine Qual für mich. In der 8. Klasse Hauptschule habe ich dann aber probiert, in die Berufsfachschule zu gehen. Und dann bin ich in diese Berufsfachschule, 10 Kilometer weiter. Und dort habe ich nach einem halben Jahr gemerkt, ich schaffe es nicht. Ich kann mich nicht konzentrieren. Und dann bin ich wieder zurück in die Hauptschule, in meine alte Klasse. Das war der Horrortrip schlechthin, weil die gesagt haben hier, na du Idiot, wolltest du was Besseres sein wie wir? Und dann haben die mich dann da auf dem Schulhof da rumgeschubst und getreten. Und also alles ganz, ganz dramatisch. Und dann habe ich den Hauptschulabschluss aber geschafft. Und meine Eltern hatten eine Bäckerei und mein Vater sagte, ach pass auf, du sollst sowieso das Geschäft übernehmen und dann mach nicht irgendwo eine Ausbildung, das schaffst du nicht, mach die Ausbildung bei mir. Und dann habe ich mit 15 Jahren begonnen, diese Ausbildung als Bäcker zu absolvieren bei meinem Vater. Und mit 16 Jahren, ihr Lieben, da war ich also ein Jahr in der Ausbildung, ja, und ich hatte ja Berufsschule. Und in der Berufsschule merkte ich, ich kann mich besser konzentrieren. Ihr Lieben, da hat Jesus Christus eingegriffen. Ich konnte mich plötzlich besser konzentrieren auf den Lehrer. Die Noten wurden besser. Ich konnte die Klassenarbeiten konzentrierter schreiben. Und das führte dazu, dass ich zu meinem Vater ging, ja, mit meinen 16 Jahren, ein Jahr in der Ausbildung und sagte, hier Papa, pass auf, ja, ich werde nie die Torten kreieren, wie du das hier machst, und ich kann diese Bäckerei nicht übernehmen, ich möchte in die pädagogisch-therapeutische Richtung. Da war was los, ja, ist ja klar, mein Vater, der hatte die Einstellung, ich habe doch meinem Sohn, ich habe noch zwei Schwestern, ältere Schwestern, 4 und 8 Jahre älter, Ruth und Inge, und für ihn war klar, der Sohn übernimmt nun mal das Geschäft des Vaters. Und jetzt mache ich das nicht. Und da war richtig massiv Ärger. Während der Arbeit, ja, wir haben da nebeneinander gestanden, gearbeitet, entweder gab es richtig Stress oder aber wir haben geschwiegen und das war alles ganz schlimm. Kurz vor der Gesellenprüfung kam mein Vater zu mir und sagte, du kannst gehen. Und ich schaue ihn an und sage, wie, ich kann gehen, was meinst du? Ja, du kannst machen, was du willst, du kannst gehen, ich gebe dich frei und wenn du die Bäckerei nicht übernehmen willst, dann ist das okay. Dann sage ich ganz erstaunt, ja, warum denn das? Wie kommt das denn jetzt? Ja, warum sagst du das? Und dann sagte er, mein Vater war ein Beter. Mein Vater war Christ, er liebte Jesus, ja, über alles. Und er sagte mir, ich habe in meinem Büro auf den Knien gelegen und habe gebetet. Und dann hörte ich eine Stimme und das war die Stimme Gottes. Und er sagte immer, neben meinem Ohr, neben meinem Kopf, ja, kam die Stimme, die sagte, der Manfred soll mir ein brauchbares Werkzeug sein. Das gab er mir weiter und ich habe gedacht, das ist frommer Wahn. Aber gut, er will sich beruhigen und deshalb hat Gott jetzt gesprochen. So habe ich das gesehen. Was mich aber irritierte war, seitdem war Frieden zwischen meinem Vater und mir. Also er hat sich tatsächlich verändert und das irritierte mich. Ich dachte, aber Gott spricht doch nicht, ja? Der Manfred soll mir ein brauchbares Werkzeug sein. Was ist das denn? Naja, ich habe das so stehen gelassen und war dankbar, dass ich den Weg gehen konnte. und konnte dann die Gesellenprüfung machen, habe ich gemacht, habe ich auch bestanden, ein Wunder schlechthin, weil ich, alle, die mich kennen wissen, praktisch habe ich es absolut nicht drauf, ich kann sowas eigentlich nicht, aber ich habe die Gesellenprüfung mit befriedigend, ja, habe ich das bestanden. Und dann, ja, und dann ging es los, dass ich mittlere Reife, Fachabi und so weiter dann nachholte, und das funktionierte auch. Das ist so der Lebensabschnitt, ja, wie mein Leben verlaufen ist. Und der zweite Abschnitt, das gebe ich euch jetzt weiter vom Geistlichen, vom Gemeindeleben her. Meine Eltern, da die gläubig waren, haben mich von Anfang an mitgenommen in Gemeinde, in eine Freikirche. Und dann sage ich immer, dann habe ich die fromme Karriere gemacht, ja. Also ich war dann im Kindergottesdienst, dann war ich Kindergottesdienstmitarbeiter, dann war ich im Jugendkreis, dann war ich Jugendkreismitarbeiter, dann habe ich eine Jungschar gegründet und dann war ich im gemischten Chor, und irgendwann hatte ich von montags bis sonntags Programm. Immer irgendwas ausgearbeitet und so weiter, trotz, ich sag mal so, dieser ganzen Konzentrationsschwäche und so, ja, ja, war es einfach so, dass ich das gemacht habe, weil mir auch Gemeinde und auch Jesus wichtig war. Und für mich war klar, es gibt Gott. Und jetzt war ich mit 16 Jahren plötzlich viel konzentrierter. Es eröffnete sich ein neues Leben für mich. Ja, ich war nicht mehr der Idiot, der sich nicht konzentrieren konnte, der von der Berufsfachschule wieder zurück in die Hauptschule musste und so. Und dann habe ich mir gesagt, ja, mit 16 Jahren habe ich mir gesagt, also ich will jetzt mein Leben genießen und nicht ständig Gemeinde und Verpflichtungen und so weiter, ja. Und ich kann auch ansonsten mit Gott reden und beten und so und in Gemeinde gehen. Und dann saß ich in der Gemeinde ganz hinten und bin in die Welt und habe Party gemacht ohne Ende. Jedes Wochenende, wo irgendwo ein Feuerwehrfest war oder irgendwo Disco und so weiter mit 18 Jahren, wenn ich dann kam ich dann da rein und hatte ein Auto. Und so habe ich gelebt über 25 Jahre. Gemeinde, Gott, Party. Und das war jetzt so dieser erste Lebensabschnitt. Und jetzt kommen wir zum zweiten Lebensabschnitt. Den habe ich überschrieben mit Heirat, Karriere, Heimleiter, Selbstständigkeit. Also, ich habe dann ein Erlebnis gehabt. Ich habe gesagt, ich will Pädagogik studieren, und dann kam jemand zu mir, so in meinem Alter, und der sagte, hör mal, ich studiere Volkswirtschaft, ja, und ich werde mal viel Geld verdienen. Du studierst mit deiner Pädagogik Arbeitslosigkeit, und wenn du nicht arbeitslos wirst, dann verdienst du so wenig, du kannst deine Familie nicht ernähren. Ihr Lieben, das war wie ein Lebensschwur, dass ich sagte, mir sagte, nicht ihm, aber mir sagte, ich werde es euch allen zeigen. Weil es gab in meinem Freundeskreis welche, die haben den Jura studiert, die haben Betriebswirtschaft studiert, die haben Physik studiert, und ich habe halt Pädagogik studiert. Und dann, ja, habe ich geheiratet, und dann habe ich das Studium beendet, und dann habe ich mich bundesweit beworben. Mir war das so egal, wo ich hinkomme. Ich habe mich Richtung Kiel beworben, bis hin Bodensee, und überall, ja, habe ich meine Bewerbungen gesandt. Und dann bekam ich tatsächlich in der Nähe von Osnabrück, ja, eine Anstellung direkt nach dem Studium mit 27 Jahren. Das hat alles länger gedauert mit meinem Studium, weil ich nebenher immer auch arbeiten musste bei meinem Vater. Der sagte also, pass auf, ja, wenn du und willst studieren und so, ich gebe dir kein Geld, ja, BAföG habe ich nicht bekommen. Er sagte, nee, also ich habe dir alles hier hingestellt, ja, und wenn du das nicht willst, dann musst du dir das erarbeiten. Da habe ich gesagt, ja, dann werde ich bei dir arbeiten. Bäcker ist toll, von nachts 3 bis 7 Uhr arbeiten, duschen und dann eben, ja, studieren. Und er sagt, ja, das ist okay. Und deshalb hat sich das alles gezogen und mit 27 war ich dann fertig mit dem Studium, war verheiratet, kleines Kind. Und dann bin ich in die Nähe von Osnabrück gezogen, ja, mit Bene und der kleinen Aline, die waren ein Vierteljahr alt. Und dort wurde ich stellvertretender Heimleiter und pädagogischer Leiter. Und mit 30, das war mit 27, mit 30 wurde ich dann da Heimleiter. Und ich war total erfolgreich, ihr Lieben. Und als 1993 war Aline 6 Jahre alt und dann haben wir überlegt, wir ziehen wieder Richtung Heimat, aber nicht nach Marburg-Biedenkopf, wo wir gebürtig herkommen, sondern nach Siegen, wo ich auch studiert habe und habe mich dort selbstständig gemacht mit einer Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung und habe nebenher noch eine Psychotherapiepraxis gehabt und habe aber primär mit dieser Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung mein Geld verdient und viel Geld verdient. Ich habe ein Konzept entwickelt, in dem ich habe Kinder aus dem Kinderheim, Kinder- und Jugendheim herausgenommen im Auftrag des Jugendamtes, habe Familien gesucht für diese Kinder, die sozial benachteiligt, verhaltensauffällig waren. Und diese Familien, mit denen ich zusammengearbeitet habe, hat meistens die Frau eine Erzieherausbildung, Sozialpädagogin, wie auch immer. Und dann beinhaltet es, dass diese Erzieherin, ne, die Mutter in der Familie und bekam bei mir bei einem Kind eine halbe Anstellung, bei 2 Kindern eine volle Anstellung. Und diese Familien habe ich betreut und diese Kinder. Und das war damals eine absolute Marktlücke und ich wurde angefragt von Siegen aus, aber nicht nur von Stadt Siegen oder Marburg, das ging bis ins Oberbergische, Jugendamt Wuppertal, Jugendamt Solingen, bis Duisburg ins Ruhrgebiet und ja, das lief alles total gut. Und das beinhaltet dann, dass ich so viel Geld auch verdient hatte. Dann habe ich mir ein Vierfamilienhaus gekauft, als Renditeobjekt. Für meine Familie habe ich ein Haus gekauft. Und es lief alles wie im Traum. Das war... Ja, und ich habe dann mehr verdient als die Physiker und die Betriebswirtschaftler und ich war ganz oben, habe mir dann, als der Mercedes SLK rauskam, so in Ende der 90er, habe ich mir einen nagelneuen Mercedes SLK, so einen Sportflitzer gekauft, ja. Und wir hatten viel Urlaub und alle haben gesagt, das kann doch nicht sein, ja, dass dieser Männer, ja, und verdient so viel Geld. und wisst ihr, das war jetzt hier so diese zweite Lebensphase, ein Leben, wie ich es mir immer gewünscht hatte und es ist noch traumhafter geworden. Ich habe noch mehr verdient und es ist alles noch irgendwie toller verlaufen, wie ich mir es hätte vorstellen können. Und dann kam der dritte Lebensabschnitt und den habe ich überschrieben, wenn Gott dich beauftragt, wütet die Hölle. Und es beginnt der geistliche Kampf. So, ihr Lieben, jetzt wird's richtig spannend. Ja, also, Ihr müsst euch vorstellen, ja, also von diesem, haben die teilweise gesagt, hier, du bist doch ein Behinderter, weil ich mich nicht konzentrieren konnte. Und meine Lebensperspektive, ja, die war sehr, sehr eingeschränkt. Und mit 16 Jahren habe ich dann dieses Wunder erlebt, ja, was kein Arzt nachvollziehen kann, warum ich mich plötzlich so konzentrieren kann, obwohl ich diese Hirnhautentzündung hatte und immer darunter gelitten hatte, ja, dass ich mich nicht so konzentrieren konnte. Und wisst ihr, dann, als alles so wunderbar lief, war ich in meinem Büro, habe eine Zeitschrift gelesen, Family, kennen vielleicht manche von euch, und da war eine Anzeige, Weiterbildung zum christlichen Therapeuten bei De Ignis im Schwarzwald. Und ich habe gedacht, was ist denn christliche Therapie? Und das hatte mich interessiert. Und dann, ich habe Partyleben immer noch geführt und auf der anderen Seite war ich immer in Gemeinde. Und dann habe ich gedacht, ach, christliche Therapie, da kann ich das wieder verbinden, ne, mit meinem Spaßleben, ne, indem ich mit meinem Flitzer, ne, SLK und Vater in Schwarzwald, guck mir den Schwarzwald an und mach die Seminare mit, was denn christliche Therapie betrifft, weil das war nebenberuflich, dann meistens, ne, so von Donnerstag, Freitag bis Sonntag. Und ja, das habe ich mir alles sehr schön vorgestellt. Und das war 1997. In 1998, da sitze ich mit 18 Ärzten, Pädagogen, Psychologen im Seminarraum und der leitende Psychologe, Rainer Oberbillig, ja, erzählt und referiert. Und ich denke, Rainer, es ist jetzt 21 Uhr, ja, jetzt mach mal Schluss, ich will ja dann noch in die Kneipe und will noch ein paar Bierchen trinken, ja. Das habe ich wirklich gedacht, das war mein Leben, ja. Und plötzlich höre ich laut hallend in 1998 im Herbst, ja, laut hallend Gottes Stimme. Wie durch ein Megafon hörte ich in diesem Raum laut hallend den Satz, im Hinterland soll eine Arche entstehen. Ich bin kein schreckhafter Mensch. Wenn jetzt hier jemand hinter mir stehen würde und würde wuff machen, ja, dann würde ich gucken, würde sagen, wolltest du mich jetzt erschrecken, ja. Also ich bin überhaupt nicht schreckhaft. Aber als dieser Satz kam, der so laut war, da bin ich zusammengezuckt, hab nach oben geguckt und habe gedacht, was war das denn jetzt? Dann habe ich alle angeguckt, die Seminarteilnehmer, und die schauten alle zu dem Rainer, die haben das alles nicht mitbekommen, ja. Und ich war vollkommen aufgelöst, ich konnte mit niemandem darüber reden. Und ja, und dann war das Wochenende dort zu Ende im Schwarzwald, und dann bin ich nach Hause gefahren, nach Siegen, zu meiner Frau. Die begrüßte mich, hat ein tolles Essen gemacht und sagt, na mein Schatz, jetzt sag mal, wie war denn dein Wochenende jetzt wieder bei De Ignis im Schwarzwald? Und ich sage, Bene, das, was ich dir jetzt sagen muss, das ist nicht so ganz einfach. Und sie sagt, ach ja, jetzt komm, ja, iss was und erzähl. Und dann sage ich, Gott hat gesprochen. Dann schaute sie mich an, ganz irritiert, und sagte, was hat er denn gesagt? Und ich sage, im Hinterland soll eine Arche entstehen. Ich werde nie vergessen, was sie dann sagte. Sie starrte mich an und sagte, ach du Scheiße, jetzt ist er verrückt geworden. Und dann war Stress angesagt. Und wisst ihr, Hinterland, im Hinterland soll eine Arche entstehen. Hinterland ist da, wo ich jetzt wieder bin. Das ist der Bereich Marburg-Biedenkopf, das nennt man Hinterland, hessische Hinterland, ja. Und dann sagte Bene, ja, du kannst hier Arche machen und was auch immer, ja. Und wir hatten damals vor, in den 90ern, nach Italien zu ziehen. Wir hatten den Ort klar, Le Ricci, das liegt so an der Grenze Riviera Toscana. Wir haben uns Eigentumswohnungen angeguckt. Die Familie hat, ich habe eine Privatlehrerin geholt für Italienisch und die Kinder, mittlerweile haben wir zwei Kinder, den Fabian auch, Aline und Fabian, die mussten mitlernen. Und Bene sagte, ich gehe mit den Kindern nach Italien, du kannst Arche machen, was immer auch Arche ist. Und das führte dazu, dass wir irgendwann nach Wochen über Scheidung gesprochen haben, weil ich habe gesagt, ich kann nicht nach Italien gehen. Ich muss diese Arche machen, was immer auch diese Arche bedeutet, weil ich wusste es ja nicht. Ne? Gott sagt, im Hinterland soll eine Arche entstehen. Keine Ahnung, was Arche ist. Und nach einem halben Jahr kam Bene zu mir und sagte, Männer, pass auf, ja, ich habe jetzt die ganze Zeit gebetet und habe gesagt, Herr, zeig mir, was das mit der Arche ist und ob du das wirklich warst, ja, und wirklich zu Männer laut gesprochen hast. Und sie sagt, zu mir hat er leider nicht laut gesprochen, aber er hat es mir tief ins Herz gegeben und ich habe Frieden und ich weiß, ja, er hat zu dir gesprochen und wir müssen diese Arche machen, egal was diese Arche auch immer ist. Und das war 2018. Dann hat es 3 Jahre gedauert, bis, nicht 2018, Entschuldigung, bin schon mit den Zahlen. Das war 1998, ja, 1998, nicht 2018. Also in 1998, ja, war halt die Situation, dass Gott sprach und dann hat es 3 Jahre gedauert bis 2001, bis ich wusste, die Arche ist ein soziales Missionswerk. Und Gott möchte, dass viele Menschen zum Glauben kommen durch die Arche. Und was ich immer gesagt hatte, da wusste ich noch nicht, was Arche ist. Es gibt ein Riesending und es wird Erweckung geben durch diese Arche, die Gott ins Leben ruft. Und Bene sagt immer, Männe, das ist doch Wahnsinn, du kannst dann herkommen, kannst sagen, das gibt ein Riesending, ja, woher weißt du das? Er hat es in mich hineingelegt, bis heute, immer, ja, es wird ein Riesending geben, diese Arche, und es gibt durch diese Arche eine Riesenerweckung. Und das habe ich in 1998 schon gesagt, und jetzt haben wir 2023, ja, und was jetzt in der Zwischenzeit passiert ist, das erzähle ich euch jetzt weiter. Es war halt denn so, dass als ich denn mit der Arche begann, der erste Gottesdienst war im Mai 2001, 27. Mai 2001, und jetzt komme ich zu den geistlichen Angriffen, ihr Lieben. Und was ich da erlebt habe, ist unglaublich, unfassbar. Wisst ihr, ich habe damals gedacht, boah, Gott hat gesprochen, eine Arche soll entstehen. Und es soll, jetzt wusste ich, ne, es soll Erweckung geben. Und dann hatte ich schon den Termin klar, ne, 27. Mai 2001, erster Gottesdienst. Das wird gewaltig werden, ja. Und da war eine Person, die sagte, Männer, wenn Gott wirklich hörbar zu dir gesprochen hat, dann zieh dich warm an. Ich habe das nicht verstanden, was sie meinte. Heute weiß ich das so gut. Weil du in einem geistlichen Kampf bist, wenn Gott meinen Vater anspricht in 1978, mich hörbar in 1998, dann wütet die Hölle. Und das habe ich mir nicht bewusst gemacht. Da war ich zu naiv. Weil ich war eigentlich weit weg von Gott, weil ich mein Party-Ding machte und auf der anderen Seite im Gottesdienst war. Aber ich habe keine lebendige Beziehung zu Jesus Christus gehabt. Ja? Ich war der Laue. Und ich habe gedacht, Mensch, das ist doch toll. Ich bin mal gespannt, was Gott jetzt vorhat. Ja? Und wisst ihr, und jetzt zu den Widerständen. Kurz bevor der erste Gottesdienst war, es hat noch keinen Gottesdienst gegeben, ich habe noch keine Predigt weitergegeben, und dann kommt ein Freund zu mir, der auch in der Freikirche war, und ist, wo ich denn aufgewachsen bin, ja, nur er ist in einem anderen Dorf in dieser Freikirche gewesen. Und dann kam der zu mir auf einem Geburtstag, da war eine Feier, wie gesagt, kurz vor dem ersten Gottesdienst im Mai. Und dann sagte der zu mir: Männer, ich habe gehört, du willst eine Sekte aufmachen. Und ich gucke den an und sage: Wie kommst du denn darauf? Naja, das hört man so. Und ich weiß, was sie gehört, was er gehört hat, ja. Der Männer macht was Überkonfessionelles. Der will irgendwie so eine Arche machen. Und Gott hat gesprochen, ja. Der soll mal wieder in unsere Freikirche gehen, ja. Das waren die Hintergründe. Und ja, also ich habe noch nicht angefangen, war schon Sektierer. Und dann ging das los mit dem Gottesdienst, ja. Und ich bin dann zu den Pastoren und Pfarrer. Viele haben abgelehnt, sich mit mir zu unterhalten. Und dann haben sich aber welche mit mir unterhalten. Und ich habe mit denen besprochen, dass ich Einladungsflyer weitergebe, ne, für die Gottesdienste der Arche. Im Nachhinein habe ich gehört, diese Pastoren haben alle Flyer, die ich in Absprache mit ihnen weitergegeben hatte, pro Gemeinde so 25, 30 Flyer, die haben diese hunderte von Flyer alle vernichtet. Dass nur niemand erfährt, dass es eine Arche gibt. Und dann waren die ersten Gottesdienste 10 Menschen in der Arche und dann wurde es mehr. Und dann kamen nach anderthalb, zwei Jahren 150, 200 Menschen zum Gottesdienst. Und dann war Krieg angesagt, was ich an Verleumdung gehört habe, ihr Lieben. Und da waren Jugendliche, die kamen in Gottesdienst aus Frankenberg, 30 Kilometer gefahren, ja. Die kamen nach dem Gottesdienst zu mir und sagten: Ey, Menne, das ist so toll, ja, hier mit der Arche und deine Predigten und die Anbetung, wir kommen wieder. Sie sind nie wiedergekommen und ich habe dann gehört, dann hört man tatsächlich immer wieder die Hintergründe. Und dann war das so, dass die und waren dann wieder in ihrer Gemeinde und haben gesagt: Ach, wir waren der Arche, überkonfessionell und so. Und dann haben die verboten, ja, die Eltern, die Gemeindeältesten, Pastoren, die haben verboten, ja, dass die Jugendlichen in die Arche kommen. Und irgendwann nach dem Gottesdienst kommt ein Gottesdienstbesucher zu mir und sagt: Herr Dersch, ich möchte mich outen. Ich bin da jetzt ganz offen zu Ihnen. Ich bin Pfarrer und Sektenbeauftragter. Und ich wurde gebeten, die Arche und Sie zu überprüfen. Sektenbeauftragter. Und der sagte: Herr Dersch, wissen Sie was, ich habe mir jetzt Predigten von Ihnen angehört, ich bin heute Abend hier im Gottesdienst und das, was ich hier erlebe, ja, das hat doch überhaupt nichts mit Sektierertum zu tun, sondern Sie bringen klares Evangelium, finde ich toll, was Sie hier machen, und wenn Sie mich einladen würden, würde ich hier sogar predigen, das würde ich tun. Da sage ich: Dankeschön. Ihr Lieben, Angriffe ohne Ende von wem? Nicht von der Welt? Wie es in der Bibel steht, ja? Also die Leute, die Jesus ans Kreuz gebracht haben, das war nicht die Welt. Das waren die Gottesmänner, die Pharisäer, Schriftgelehrten, die neidisch waren und so weiter, ja? Und was Neid betrifft, ja? Ein Pastor kam mal zu mir und hat ganz offen gesagt: Weißt du, was ein großes Problem für viele hier ist, für viele Gemeinden, ja? Die wollen nicht, dass sie zu dir in die Arche gehen, und dann könnte es ja sein, ja, dass die dir noch spenden, ja, und geben dir was in Klingelbeutel. Und dann nimmst du den Gemeinden das Geld weg. Ihr Lieben, ich war so geschockt, wie tief das geht. Ich habe nicht einmal so gedacht, weil wenn ich doch bin Pastor und habe eine Gemeinde, dann ist es doch Gottes Gemeinde und Gott kümmert sich doch um die Finanzen. Ich hab doch nie darüber nachgedacht, wie komme ich denn jetzt an Geld, sondern wenn Gott uns sagt, im Hinterland soll eine Arche entstehen und ich gehe da den Weg, den Gottesweg, ja, dann ist doch vollkommen klar, der kümmert sich auch um die Finanzen, ja. Das ist doch unglaublich. Und ich bin so dankbar, ihr Lieben, jetzt hier aktuell auch, ja, wie viele Menschen, ja, und melden sich bei mir und überweisen etwas und schreiben auf den Überweisungsträger, ja, herzlichen Dank für deine Botschaft und so. Und das hat wie Gott ihnen ins Herz gegeben, ja. Ich kenne viele persönlich nicht, die mir spenden. Und Gott kümmert sich drum und Gott legt ihnen das ins Herz. Ihr Lieben, diese ganzen Angriffe, und das ging bis in die tiefsten Tiefen, ja, ganz, ganz schlimm. Aber das war noch nicht alles. Jetzt komme ich zu dem vierten Lebensabschnitt und den habe ich überschrieben, mein wirtschaftlicher und menschlicher Ruin. In 2004 kam eine Mutter zu mir nach dem Gottesdienst und sagte, Menne, meine Tochter hat eine unheilbare Krankheit. Sie hat Krebs, das Ewing-Sarkom. Aggressivste Krebsform, sie hat einen Knoten im Oberschenkel, die Ärzte sagen, sie hat maximal noch 2 Jahre zu leben und sie ist 14 Jahre alt. Kannst du für sie beten? Sie ist im Klinikum in Marburg. Und dann sage ich, klar, fahr dahin, bete für Lisa Marie und fahr wieder nach Hause. Und dann ruft mich, kurze Zeit später, Lisa Marie an. Ne, diese 14-Jährige und sagt, Menne, ich habe jetzt Chemopause und ich würde gerne in den Gottesdienst kommen und würde gerne, dass du nochmal im Gottesdienst für mich betest. Sag ich, okay, Lisa Marie, machen wir. Und dann hat Gott mir, nicht laut, hallend, sondern in mir, 2 Dinge gezeigt. Er hat mir gesagt, ganz deutlich, ich möchte Lisa Marie heilen von diesem Krebs. Und dann hat er mir eine Bibelstelle gegeben. Die lese ich euch jetzt vor. Und diese Bibelstelle hat bis heute eine riesen Dynamik hier im Hinterland, Marburg-Biedenköpfer-Bereich. Ich habe immer wieder die Bibel aufgeschlagen und dann kam in Verbindung mit Lisa Marie, ja, und dass Gott ihr Heilung schenken will, folgende Bibelstelle, Hesekiel 10, Vers 4. Da steht folgendes. Da erhob sich die Herrlichkeit des Herrn von dem Cherub zur Schwelle des Hauses hin und der Tempel wurde von der Wolke erfüllt und der Vorhof war voll vom Glanz der Herrlichkeit des Herrn. Und wisst ihr was, ihr Lieben? Ich hatte den Eindruck, dass Gott sagt, Männer, ich möchte Lisa Marie heilen und ich möchte mit der Wolke der Herrlichkeit ins Bürgerhaus kommen, da wo der Gottesdienst stattfindet. Und ich möchte euch begegnen. Das habe ich weitergegeben. Ich habe es angekündigt, ihr Lieben. Was musst du da in Glauben haben, oder? Also wenn ich ankündige, ja, wir werden nächste Woche für Lisa Marie beten und dann, ja, dann wird es so sein, Gott will sie heilen und er will mit der Wolke der Herrlichkeit kommen, wie immer das auch aussieht, keine Ahnung, ja, wenn du das weitergibst, ja, rein menschlich gesehen, du kannst nur verlieren, richtig? Du kannst nur verlieren. Du hast im Prinzip, ja. War es das denn, ja? Alle werden dich als Irren titulieren, ja. Und ja, ich habe es getan. Ich habe es weitergegeben. Und dann kam die Woche darauf, kam Lisa Marie in Gottesdienst. Da waren 200 Menschen in Gottesdienst. Dann habe ich gesagt, wir fassen uns jetzt alle an die Hand, machen einen großen Kreis Und dann kommt Lisa Marie in die Mitte und dann werden wir Anbetung machen und dann werde ich für Heilung beten. Und ja, und dann kommt ja auch vielleicht die Wolke der Herrlichkeit, was immer das auch ist. Und dann haben wir Anbetung gemacht und dann habe ich für Lisa Marie gebetet. Und wisst ihr, ich hatte so einen Glauben und Gott hat mir das so gezeigt, ja, dass ich dachte, jetzt muss irgendwas sichtbar hier passieren. Aber es passierte nichts. Ich war so enttäuscht nach dem Gottesdienst, dass ich gesagt habe, ich höre auf zu predigen. Ja, Gott, was machst du hier mit mir? Ja, jetzt bin ich wirklich der Idiot für alle. Und dann habe ich tatsächlich die nächsten 2 Wochen nicht gepredigt. Und habe gesagt, hier soll predigen, wer will. Gott hat mich im Stich gelassen. Nach 2 Wochen bin ich mit Lisa Marie nach Münster gefahren. In Münster ist das Forschungszentrum Nummer 1 für das Ewing-Sarkom. Und dort haben sie an dem Oberschenkel, da wo der Krebs am meisten befallen ist, haben sie 5 Gewebeproben entnommen und haben die untersucht. Und dann kam der Arzt wieder und sagte, ich kann nichts finden. Dann schaue ich den an, ihr Lieben, könnt ihr euch vorstellen, was in mir abging? Ich habe dem gesagt, boah, wir haben vor 14 Tagen für Lisa Marie gebetet, ja, und jetzt hat Gott geheilt. Da wurde der Arzt hochaggressiv, nahm diese Röntgenbilder, haute die gegen die Wand da, ne, wo kann man ja festmachen, und zeigte auf so einen Knochen und sagte, sehen Sie diesen Knochen? Der ist schon vom Krebs befallen, da ist schon ein Loch drin, wir müssen operieren. Und dann habe ich gesagt, ja, aber Sie sagen doch, Lisa Marie wird auf jeden Fall sterben. Also die OP nützt letztendlich nichts. Ja, aber wir müssen alles Menschenmögliche tun. Und dann sagte er, wenn dieses Mädchen, Lisa Marie und die Mutter standen daneben, ja, als ich da das Gespräch mit dem Arzt hatte, wenn dieses Mädchen stirbt, ja, dann haben Sie die Verantwortung. Dann sage ich zur Mutter, möchtest du, obwohl kein Krebs mehr gefunden wird, möchtest du, dass operiert wird? Nein, auf keinen Fall lasse ich meine Tochter operieren, wenn nichts mehr da ist, ja, und Gott gehandelt hat. Sage ich zu Lisa Marie, Lisa Marie, möchtest du operiert werden, obwohl der Arzt sagt, ist nichts mehr da? Sagte sie, nein. Und dann, ja, war der Arzt da total wütend, ja, und wir gingen. Und heute ist Lisa Marie 33, hat 2 Kinder und lebt. Menschlich, medizinisch, absolut nicht möglich. Und Gott hat gehandelt und Gott hat tatsächlich geheilt und hat das wahrgemacht. Ihr Lieben, aber wisst ihr, was so interessant ist? Heute noch, das war in 2004, heute haben wir 2023, 19 Jahre später, höre ich Kritiker von der Arche, ja, höre ich, dass die sagen, ja, der hat damals erzählt, hier Wolke der Herrlichkeit und wie auch immer, ja, total irre, ja, der Typ, da kannst du doch heute nicht mal hier zu dem Gottesdienst gehen. Es wird nicht einmal, höre ich, dass erzählt wird, ey, der hat das angekündigt, dass Lisa Marie Heilung bekommen hat. Und Gott hat sie geheilt. Also das war wirklich von Gott, was der Mann weitergegeben hat. Höre ich nichts. Ich höre immer nur das mit der Wolke der Herrlichkeit. Und wisst ihr was? Und einige, die da im Gottesdienst waren, sagen, Männer, ich habe die Gegenwart des Herrn noch nie so erlebt wie an diesem Abend. Und der Herr war da. Und das war die Wolke der Herrlichkeit, ja. Also wisst ihr, diese Widerstände, ja, und die Widerstände werden so massiv unfassbar. Ich habe mit den Jugendämtern ja zusammengearbeitet, habe Kinder aus dem Kinderheim geholt, in Familien gebracht, die Familien betreut, ich hatte so 20 Angestellte und dann hat eine Frau, heute weiß ich das alles, damals wusste ich es nicht. Eine Frau hat alle Jugendämter ausfindig gemacht, mit denen ich zusammenarbeite, und hat den Jugendämtern geschrieben, der Dersch macht einen auf Wunderheiler, der ist total unseriös und trennt euch von diesem Mann. Ich warne vor diesem Mann. Und dann war das wie bei Hiob. Innerhalb einer Woche riefen alle Jugendämter bei mir an und sagten, wir trennen uns von dir und du wirst hier die Familie nicht mehr aufsuchen. Und wenn du das tust, holen wir die Kinder raus. Und da war innerhalb von einer Woche meine ganze Existenz kaputt. Wie wir hier. Ich konnte das alles gar nicht realisieren, was da passiert. Und dann rief das Landesjugendamt an, das Landesjugendamt Münster, ja, gibt mir den Stempel, dass ich so eine Einrichtung gründen kann. Da gibt es so eine Betriebserlaubnis. Und dieser Mann, der für mich zuständig war, der rief mich an und sagte, Herr Dersch, kommen Sie mal nach Münster, ja, ich muss mit Ihnen reden. Und dann bin ich da hingefahren und dann hat der gesagt, hören Sie mal, ja, Sie geben jetzt seit über 10 Jahren, ja, kenne ich Sie, Sie machen eine Top-Arbeit, Sie geben immer die Statistik jedes Jahr ab, ja, wie viel Sie aufgenommen haben, wie viele Kinder, wo es Abbrüche gab, bei Ihnen gibt es so gut wie keine Abbrüche. Sie nehmen ein Kind in der Familie auf und das läuft, es kommt nicht zum Abbruch. Sie machen eine Top-Arbeit, Herr Dersch, und deshalb bitte ich Sie, ja, lassen Sie den Quatsch mit der Arche, und ich stelle Ihren Ruf wieder her. Ich rufe alle Jugendämter an und sage, der Dersch distanziert sich von der Arche und dann machen Sie die Arbeit weiter. Das ist so wertvoll, was Sie da tun. Dann habe ich zu ihm gesagt, und das war vom Herrn, ich wäre nie darauf gekommen, ja. Dann habe ich zu ihm gesagt, wissen Sie, was Sie gerade sagen? Sagt der Arche nämlich Gott ab, weil das ist Gottes Arche, von ihm ins Leben gerufen, laut hörbar, sagt der Arche ab, sage Gott ab, oder aber du bekommst kein Brot mehr. Habe ich wortwörtlich gesagt, oder du bekommst kein Brot mehr. Eine Formulierung, wäre ich nie drauf gekommen. Dann schaute der mich etwas länger an, nachdenklich, und sagte, ja, so können Sie das tatsächlich sehen. Wenn Sie uns sagen, dieser Arche nicht ab und distanzieren sich davon, wird kein Jugendamt in Deutschland mehr anrufen und möchte bei über Sie ein Kind vermittelt bekommen in eine Familie. Und dann bin ich aufgestanden und habe gesagt, ich werde niemals Gott absagen. Seitdem hat nie mehr ein Jugendamt angerufen. So. Das war denn der Ruin für mich. Ich habe mich beworben. Ich habe keine Anstellung mehr gefunden. Entweder war ich überqualifiziert, unterqualifiziert, was auch immer. Ich habe keine Anstellung mehr gefunden. Das bedeutete, ich habe das Vierfamilienhaus verkaufen müssen, was ich als Renditeobjekt hatte. Ich habe dann unser Haus verkaufen müssen und in 2010 hatte ich ergänzend Hartz IV mit meiner Familie. Ihr Lieben, ich habe nicht mehr predigen können, ich habe Gott abgesagt, ich habe gesagt, was tust du mir an? Ich habe gesoffen ohne Ende, morgens schon, 2 Flaschen Wein und dann ging das den ganzen Tag weiter. Ich war so am Ende wirtschaftlich und von meiner ganzen Psyche her, von meinem Leben her, was da meine Frau und auch meine Kinder mitgemacht haben, was die erlebt haben, ja, das kann man nicht beschreiben, ja. Ich war absolut im Ausnahmezustand, mein ganzes Leben war kaputt und in 2013 haben meine Frau und ich entschieden, wir müssen aus dem Hinterland raus, ja, weil die Leute, ich gehe durch Biedenkopf, ja, und dann kommen da Leute aus der Freikirche, ne, wo ich denn aufgewachsen bin, die kommen mir entgegen, die gehen auf die andere Straßenseite. Ich wurde behandelt wie ein Aussätziger. Und dann sind wir nach Oberbayern gezogen. Und dort sind wir tatsächlich, haben wir eine Anstellung dann gefunden in einem Kinderdorf. Und dort haben wir dann selber 6 Kinder aufgenommen, dieser Wunderheiler. Und Gott sei Dank haben die das da nicht irgendwie gehört, was meine Vorgeschichte war und so. Und dann haben wir da 6 Kinder aufgenommen und von 2013 bis 2022, letztes Jahr November, genau vor einem Jahr, haben wir 6 Kinder betreut. Und wisst ihr was? Ich sage das zur Ehre unseres Herrn, ja? Wir waren von 14 Häusern die Vorzeigefamilie. Diese Politiker, wenn die kamen, ja? Ilse Aigner, ne? Wir waren ja in der Nähe von München, haben wir ja da gelebt. Und dann kamen die Politiker und wollten denn die Einrichtung sehen, das Kinderdorf, ne? Und wisst ihr, wo sie immer durchgeführt wurden? Immer durch unser Haus. Weil wir das Vorzeigehaus waren und weil das mit den Kindern lief ohne Ende. Und der Segen war da. Und wisst ihr, was ich auch wirklich hier sagen muss, ja? Und Gott handelte so durch Biene. Ich war der Hausvater, ich lebte damit, ne, mit den 6 Kindern. Aber Biene war die Hausleitung und der Segen floss durch sie zu den Kindern, zu den Mitarbeitern. Unglaublich, ja. Also als wir letztes Jahr gesagt haben, wir gehen wieder ins Hinterland, dann gab es viele, viele Tränen, ja. Und die Kinder haben uns jetzt schon, obwohl das ja mit dem Zug 7-8 Stunden Fahrt sind, waren die Kinder schon hier im Hinterland jetzt vor ein paar Monaten. Wir waren schon dort wieder, da im Kinderdorf, da nähe Tegernsee, und wir haben die Verbindung, und wir sind im Prinzip die Eltern, ja, und wir werden immer auch weiter Kontakt zu den Kindern haben. Aber ihr Lieben, ich war so sauer auf Gott, dass ich 2013 sind wir dahin gezogen, nach Oberbayern, 2015 bin ich zum Tätowierer. Und das ist wichtig, dass ihr das wisst, ja, weil ihr seht immer auch die Tätowierungen, ne, wenn ich hier predige. Und dann denken wahrscheinlich manche, ey, was ist das denn, ja? Und das erkläre ich euch jetzt. Ich bin zum Tätowierer. Ich war so sauer auf Gott, ja, auch in Oberbayern, obwohl es da wieder ruhiger war, aber ich habe nie Frieden mit Gott gehabt. Und dann bin ich zum Tätowierer und dann habe ich mir tätowieren lassen, hier auf dem linken Innenarm, du bist, was du denkst. Dann bin ich vom Tätowierer raus, habe es Gott hingehalten und habe gesagt, ey, jetzt guck dir genau an, ja, ich bin, was ich über mich denke und nicht, was du über mich denkst. Ich führe mein Leben so, wie ich will. Nie mehr werde ich dir vertrauen, ja. So war ich drauf. Und ich habe mit ihm geschimpft. Ihr Lieben, das ist ganz wichtig, was ich hier sage. Ich habe mit Gott geschimpft, ja. Ich habe ihm alles gesagt. Das heißt, ich habe trotzdem Verbindung zu ihm gehalten. Wisst ihr, ich wusste ganz klar, ich habe Gott laut gehört, ja. Ich wusste, es gibt Gott, ganz klar, ja. Aber ich hatte so eine Wut, ich wollte nichts mehr mit ihm zu tun haben und habe aber mit ihm gesprochen. Und ihr Lieben, heute kann ich ganz klar sagen, Gott liebt es. Ja, geh da gegen ihn vor und rede und bring deinen Frust raus. Erkenn doch das Herz sowieso. Erkenn doch dein Herz und mein Herz. Ich muss da nichts verschweigen, ja. Und ich habe ihm alles gesagt. Und heute kann ich sagen, Gott liebt es, ja. Dass er sagt, jo, bring's zu mir. Bring deinen ganzen Frust zu mir, ja. Und das führt auch zur Heilung. Das ist auch der Weg der Heilung. Dass du den ganzen Frust rauslässt. Und Gott hört dich und Gott lässt dich niemals alleine, auch wenn du die Dinge nicht verstehst und so eine Wut auf ihn hast. Naja, und das war jetzt 2015, 2016, mit meinem ganzen Anklagen Gott gegenüber war dann irgendwann der Punkt da, dass ich dachte, vielleicht wird das ja doch nochmal was mit Gott. Und dann bin ich wieder zum Tätowierer. Und habe hier am Außenarm, das war die nächste Tätowierung, habe ich schreiben lassen, Speranza, Das ist italienisch und heißt Hoffnung. Ja? Ich liebe ja Italien, wir wollten nach Italien ziehen. Speranza heißt Hoffnung. Und ich habe so gedacht, vielleicht wird das nochmal was mit uns. Ich habe Hoffnung. Und 2017, da ist Gott mir begegnet. Und ich habe seine Stimme gehört, ja, dass er sagt, ja, ich erzähle euch das. Also ich bin jetzt bei 59 Minuten und das ist mir egal von der Zeit her, ja. Ich hoffe, es ist so spannend für euch, dass du sagst, meine, kannst von mir aus 2 Stunden erzählen, dass es dir wirklich nicht langweilig ist, ja. Und es war folgendermaßen, ich hatte auf Pädagogik, Therapie und so, ich hatte absolut keinen Bock mehr und wurde Saunameister im Mondemare Schliersee. Und dann war ich da 2 Jahre Saunameister, weil ich halt seit Ende der 80er in die Sauna gehe und ich das liebe. Und dann wurde ich sogar da im Mondemare Schliersee Abteilungsleiter. Und dann habe ich aber immer noch auch Aufgüsse gemacht. Ne? Und nach dem Aufguss setze ich mich dann da draußen hin und ich schwitze und ich schaue auf die Berge, eine wunderschöne Gegend, ja. Ich schaue auf die Berge, unten ist der Schliersee und dann schaue ich da hoch und dann kommt mir eine Bibelstelle von David, Psalm. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und ich denke an diese Bibelstelle und dann sage ich zu Gott, warum sitze ich hier? Warum bin ich Abteilungsleiter im Mondemare Schliersee und bin hier Saunameister und mache hier Aufgüsse? Warum? Und wisst ihr, was dann für eine Antwort kam? Die kam wirklich in mir, nicht von außen, aber in mir kam eine Stimme, die sagte, das frage ich mich auch. Und ich habe da nicht gelacht, da war ich so sauer. Dann gucke ich so runter und sage, du hast mir alles genommen und du fragst, ja, warum ich hier sitze. Und dann kam die Stimme in mir, du hast mir nicht vertraut. Und ich wieder wütend, ja, ich habe dir nicht vertraut, ich habe dir alles gegeben, ich habe alles verloren, meine ganze Existenz habe ich verloren, weil ich dachte, du gehst mit mir hier einen Weg, ja, und das wird alles toll und die Menschen kommen zum Glauben und es wird Erweckung geben und es gibt ein Riesending, was du mir 1998 schon gezeigt hast, ja. Und dann war ich fertig und dann kam wieder die Stimme, du hast mir nicht vertraut. Und dann habe ich wortwörtlich gesagt, oh Scheiße, ich habe dir wirklich nicht vertraut, bei Hartz IV war Schluss mit Gott. Das darf Gott mir nicht antun. Der erfolgreiche Mensch, der von diesem Idioten, der sich nicht konzentrieren konnte, ja, und war so erfolgreich, und dann nimmst du mir alles. Und dann bin ich in die Vergebung und habe gesagt, Herr, vergib mir, ich habe dir wirklich nicht vertraut, ich will dir neu vertrauen. Und jetzt kommt etwas ganz Wichtiges, ihr Lieben. Von den 200 Menschen, die Gottesdienstbesucher, sind 6, 7, 8 geblieben. Alle anderen waren weg. Wisst ihr aus welchem Grund? Ja, was ich so mitbekomme? Die haben alle gesagt, guck dir den Männer an, ja, der hat Fehler gemacht. Gott zieht alles weg von ihm. Ja, er hat Fehler gemacht. Der Segen fließt nicht mehr. Und dann sind die Leute gegangen, weil es unbequem wurde, weil plötzlich alles nicht mehr so toll mit der Arche und 200 Menschen und tolle Anbetung und tolle Predigten, sondern Not, Leid und du wirst alleine gelassen von knapp 200 Menschen. Sie lassen dich fallen und dir geht so schlecht und du brauchst eigentlich Zuspruch und dass jemand kommt und nimmt dich mal in den Arm und so, ja. Und von diesen 200 Menschen sind 7, 8 geblieben und die haben jede Woche gebetet und haben gesagt, bring Beno und Menne wieder zurück. Ja, wir wissen, es ist nicht Mennes Arche, es ist deine Arche, Herr. Bring sie wieder zurück und wisst ihr was? In 2017, ja, als das Erlebnis war, und Gott zu mir gesagt hat, hier, Männer, ja, ist doch egal mit Hartz IV, ich bin bei dir, alles soll dir zum Besten dienen, ja, dann bin ich nach Hause. Und Bene hatte gesagt, als wir 2013 nach Oberbayern sind, dann hat Bene gesagt, hier gehe ich nie wieder weg. Ich habe einen tollen Job, ich verdiene gutes Geld, ich lebe in der schönsten Gegend in Deutschland, ja. Ich bin in 3,5-4 Stunden in Italien am Gardasee, ja. Ich bin Tegernsee, Chiemsee, eine halbe Stunde, ja, Schliersee. Ich bin in einer Stunde in Innsbruck, Österreich und so weiter. Ich ziehe doch hier nicht wieder weg, ja. Und nach diesem Erlebnis, nach dem Aufguss, was ich euch erzählt habe, gehe ich nach Hause und sage, Bene, und ich habe ihr nichts erzählt davon, dass Gott mit mir gesprochen hat. Ich habe nur gesagt, Bene, wir müssen zurück ins Hinterland. Ich habe gedacht, jetzt kommt ein Donnerwetter. Ich habe gedacht, jetzt flippt sie aus. Weil, ne, sie hat immer gesagt, ich gehe hier nie weg, das ist alles so toll hier. Und sie fing an zu weinen und sagte, ja, Männer, wir sind aus unserer Berufung raus. Gott hatte auch in ihrem Herz gearbeitet. Ich wusste das nicht. Und dann habe ich meine Schwester Inge angerufen und habe gesagt, das ist passiert, wir kommen zurück ins Hinterland. Könnt ihr euch vorstellen, wie dieser Gebetskreis, diese paar Leute, die 4 Jahre von 2013 bis 2017 Woche für Woche gebetet haben und auch ansonsten, ja, bring Bene und Männer wieder zurück, wie die gejubelt haben und haben gesagt, und Gott hat unsere Gebete erhört und Gott ist treu. Und dann bin ich da mit dem Zug, fast jedes Wochenende bin ich hin und habe für diese 8 Menschen gepredigt, das auf mich genommen. Immer wieder hingefahren, ja, das sind Zugfahrt, ne, viele Stunden und auch Kosten. Und ich habe das so im Herzen gehabt, für diesen Gebetskreis, für diese 8 Menschen, ja, zu predigen, Kontakt zu ihnen zu haben, gemeinsam mit ihnen den Weg zu gehen. Und das war seit 2017. Und in 2020 im Juni, da sprach Gott wieder zu mir und sagt, mach einen Ermutigungskanal. Und durch diesen Ermutigungskanal, den ich denn gegründet habe, weil Gott im Juni 2020 gesagt hat, mehrmals in diesem Monat, gründe einen YouTube-Ermutigungskanal und predige. Und im Juli, 13. Juli 2020, habe ich denn da begonnen, hier meine erste Predigt weiterzugeben. Und ihr Lieben, es ist Unglaubliches passiert, ja. Es sind so viele Hauskirchen in Deutschland durch diesen Kanal entstanden. Wir haben jetzt, obwohl der Kanal überhaupt nicht bekannt war, haben wir jetzt über 2000 Abonnenten. Ich habe so viele Kontakte in Deutschland, in Österreich, Schweiz, Teneriffa bis nach Südafrika durch diesen Kanal. Und ich kann seit 2022 Januar kann ich als Vollzeitpastor, pastoraler Leiter der Arche bezahlt werden, weil Menschen sagen, und das unterstütze ich, was hier jetzt hier passiert und was ich da an klarer Botschaft bekomme im Ermutigungskanal. Und ihr Lieben, und jetzt möchte ich abschließend, 1:08 haben wir, abschließend möchte ich euch weitergeben, das Entscheidende überhaupt, ja, dass nämlich ich mit Josef sagen kann, ja, viele Menschen haben es böse mit mir gemeint, aber Gott hat es gut gemeint. Und das Größte, was es gibt an Ergebnis, ja, heute jetzt hier, am 19.11.2023, ist, dass ich sagen kann, durch die ganzen Wellenbewegungen, durch das ganze Leid und dass er mich jetzt wieder hergestellt hat und wir im letzten Jahr November und konnten jetzt tatsächlich wieder ins Hinterland ziehen und Bene ihren Job, ihre tolle Arbeit aufgeben, wir jetzt von Spenden leben und all das ja hat dazu geführt, dass Bene und ich absolutes Vertrauen zu Gott haben und es nur einen Lebenssinn gibt, den ich nie hatte. Ich hatte immer erfolgreich sein, Häuser, Urlaub und so weiter, dass ich heute, ja, und habe die Fülle im Herrn und kann das alles weitergeben. Ich weiß, was Reichtum bedeutet, ich weiß, was Hartz IV bedeutet, ich weiß, wenn man Alkohol trinkt, dass ich kein Alkoholiker bin, ist das Wunder schlechthin, ja, und dass man Depressionen hat, ja, obwohl ich immer auch als Therapeut tätig war, ja, habe ich es alles durchleben müssen, ja, und Gott hat mich das alles erleben lassen, um heute hier zu stehen und zu sagen, Leute, ich rede nicht nur irgendwie theoretisch von irgendwas als Therapeut, sondern ich habe das alles durchlebt. Die ganzen Widerstände, wie viel Hass Unfassbares einem entgegenschlägt und wie fertig man sein kann in dieser Welt, wie hoffnungslos man sein kann. Und ich kann bezeugen, und Jesus Christus hält fest, und Jesus Christus ist bei dir. Und egal in welcher Lebenssituation du bist, ja, mein Zeugnis, ja, da bete ich, dass das dazu dient, ja, dass du aufstehst und sagst, jawohl, Herr, und ich bleibe an dir. Und dennoch bleibe ich stets an dir. Und du hältst mich an deiner rechten Hand. Und du lässt mich niemals alleine. Und du bist der Herr. Und du hast die Macht. Und du bist treu. Und du bist Liebe, und dass du das proklamierst, egal wie es dir geht. Und er lässt alle Dinge dir zum Besten dienen. Römer 8, 28. Und das ist die Wahrheit, ihr Lieben. Und mit meinem ganzen Lebenszeugnis habe ich das jetzt weitergegeben. Und so wünsche ich dir, dass dieses Zeugnis, ja, dir Ermutigung schenkt. Und du Jesus Christus annimmst, wenn du ihn nicht kennst, und sagst, diesen Jesus will ich auch, ja. Oder aber, wenn du genauso wie ich und klagst an und glaubst nicht mehr, weil du sagst, ach, in meinem Leben, was da abgeht, ja, ich kann diesem Jesus nicht mehr vertrauen, dass du jetzt neu zu ihm kommst, ja, weil du einfach an meinem Zeugnis hörst, es ist wirklich nichts unmöglich für unseren Herrn. Und so bete ich jetzt um den Segen unseres Herrn. Und der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gib und erhalte uns seinen tiefen Frieden. Amen. Oh, ihr Lieben, das war jetzt, wenn man so über sein Leben spricht, das war jetzt wirklich richtig anstrengend für mich. Weil man durchlebt es, ja. Ich rede ja nicht über irgendjemanden, sondern es ist mein Leben. Und ich bin so dankbar, dass Gott auch Bene und mich festgehalten hat, ja. Nächstes Jahr sind wir 40 Jahre verheiratet. Und Wir haben in 1998 über Scheidung gesprochen und so. Und bei den ganzen Wellenbewegungen, auch als ich so viel dann da getrunken habe und, ja. Und mein Party-Ding, ja, es kam immer mal zur Sprache. Ja, also jetzt ist die Grenze langsam erreicht und Jesus hat uns festgehalten und jetzt fließt der Segen. Und da bin ich so dankbar. Alles Liebe, euer Manuel.